ARD Sounds.
Manchmal, wenn ich genau in diesen letzten Jahren, Tagen, Wochen, Monaten darüber nachdenke, krass, was ist das für eine Zeit, und mir das manchmal auch wirklich Momente von Angst verschafft,
ja.
Von Unsicherheit.
Ja.
Von, dann gehe ich nochmal an die Zeit zurück, wie es war vor dem Fall der Mauer in einer Zeit der Diktatur. Der Unterschied ist, dass wir damals total jung waren in der Zeit, in den 80ern, und total so sorglos. Ich habe jetzt das Gefühl, als würde sich, vielleicht ist so eine Zeit um, dass sich Systeme und die Welt alles nochmal wieder erneuert. Deswegen habe ich dann in so Momenten trotzdem Hoffnung.
Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Was ist heutzutage schon so geheimnisumwittert und spannend, dass man es als Legende bezeichnen würde? Überhaupt, welche Zutaten braucht es, damit Menschen oder Orte zu Legenden werden? Für viele Menschen fällt ein Club wie das Berghain in diese Kategorie. Und untrennbar mit diesem Mythos verknüpft ist das Leben unseres heutigen Gastes, der vom ersten Tag an dort als Einlasser arbeitete und dadurch mitverantwortlich ist für die Legendenbildung. Denn die harte Tür schützt einen weltbekannten Club vor einer gewissen Beliebigkeit, die man gerade in einer Stadt wie Berlin nicht verzeihen würde. Aber natürlich gab es in Sven Marquards Leben ein Davor. Es wird einen Danach geben und es existiert ein aufregendes, inspirierendes und kreatives Schaffen parallel zur Nacht. Längst hat sich der 1962 in Ost-Berlin geborene Fotograf international einen Namen gemacht, mit Motiven, die seine Handschrift tragen und der Fähigkeit, seine Fähigkeiten vermitteln zu wollen. Als Dozent an der Ostkreuzschule für Fotografie. Wir freuen uns sehr, ihn nach fast 13 Jahren wieder als Gast begrüßen zu können.
Jetzt auch mit offenem Mikrofon nochmal.
Nach 13 Jahren? Das sind 13
fast
Jahre,
fast 13
genau.
Jahre, ja,
ja,
genau. Ja.
Also, ja, es war damals irgendwie Zeitpunkt meiner Autobiografie und der Anlass meines ersten Besuches bei dir, der Einladung, ist eine Menge passiert seither.
Na, erzähl.
Also, ja, ich bin von da an, was schon ja auch, glaube ich, ein Kapitel in meinem Buch gewidmet war, mehr und mehr zur Fotografie übergegangen und bin dann angefangen mit meinen Bildern. Ich habe in den letzten 10 Jahren mich, glaube ich, einmal mit meinen Bildern um die komplette Welt gereist geführt und habe Orte und Länder und Sachen besucht, wovon ich niemals dachte, dass ich das sehen werde, und habe dabei auch gemerkt, was das Freiheit, was es, also diese psychische, physische Freiheit, was ich, glaube ich, auch ein Stück weit lernen musste, so irgendwie damit umzugehen. Unsicher, also ich finde, ja, irgendwo mit viel Respekt in einer anderen Kultur, im anderen Land, mit völlig fremden Menschen und Gegebenheiten zu sein, ist sowieso, glaube ich, die beste Grundvoraussetzung. Aber es darf natürlich nicht mit einem Gefühl von Angst oder irgendwie so unbedingt verbunden sein, sondern wachsam zu sein und neugierig zu sein.
Offen und zu sein vielleicht, ne? Also, denn das ist, glaube ich, das beste Wort dafür, um diese ganzen anderen Mechanismen, die uns manchmal davor schützen, Neues aufzunehmen und dem auch eine Chance zu geben.
Ich bin schon durch die Produktion von Ausstellungen, habe ich sehr zeitig angefangen, weil ich nicht so der Top-Handwerker bin, vor Ort für die ganzen Sachen mit einem Assistenten zu reisen. Habe damals erst mit dem Jan zusammengearbeitet, die ersten Jahre, da kamen dann mehr und mehr Kinder und eine Familiensituation, dass das mit dem Reisen.
Also nicht deine Kinder, muss man dazu sagen.
Nein, von Jans Familiensituation stand dann irgendwann unsere Zusammenarbeit woanders, in Australien oder wo auch immer, Ausstellungen aufzubauen. Und so habe ich irgendwann Hadi kennengelernt und Hadi ist seither bis zum heutigen Tag mein Assistent, mein wirklich guter Freund und einer der zuverlässigsten Menschen, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben getroffen habe. Und mit dem auch noch heute, nach so vielen Jahren, oder wir waren gestern in Milan und wir sprachen darüber, Herr Mahdi meinte, ja, dann aber der ganze Trubel, die Einladung gilt dir. Und ich nehme ihn mit, aber natürlich ist er, passt auf mich auf, er ist da.
Ja, wie bist du, wenn du allein bist?
Wenn ich ganz allein bin, also ohne Assistent.
Bist du, wie oft, sagen wir mal so, oder bist du fast nie allein, nur beim Schlaf? Also
doch,
weiß
doch,
ich
doch,
jetzt
ich bin,
nicht,
aber... Ich bin unbedingt, ich liebe es, allein zu sein und mich zurückzuziehen und auch, also ich bin dann bestimmt auch online und antworte ein bisschen Homeoffice und Mail und so. Ich weiß nicht, zählt es noch dann als Alleinsein? Doch schon, ne? Also wenn man...
Ja, das ist, ja, na klar, du bist dann, ne? Wenn du
also
allein bist, bist du
ja,
allein.
Also ich bin ja auf jeden Fall, also brauche ich total... Wie ich dann bin, sehr zurückgezogen.
Es ist auch nicht so, dass es mit dem Gefühl des Unwohlseins einhergeht. Denn wenn du rausgehst, Leute erkennen dich, es sind spannende Projekte. Wie du sagst, es ist verbunden mit Reisen. Du bist in Begleitung. Das ist mal das eine. Das andere ist, wer bin ich, wenn mich niemand sieht, so ungefähr? Also sind diese beiden Personen sehr weit auseinander oder schieben die sich, sind die übereinander geschoben?
Die sind, das ist auch eine schöne Beschreibung, ich glaube, die sind übereinander geschoben. Also sie gehören schon irgendwie zusammen, weil ich denke ja auch schon dann auch im Alleinsein darüber nach, hey, was habe ich da, brauche ich einen neuen Look, was steht als nächstes an, überlege mir was und oder für neue Fotoshootings oder mache mir Screenshots von inspirierenden anderen Instagram-Accounts oder Magazinen und bereite irgendwas vor. Also das ist schon übereinandergelegt, ist, glaube ich, eine schöne Umschreibung der Person.
Die Person, die jetzt hier 8 Songs ausgesucht hat, saß sie zu Hause? Wo hast du gesessen, als du die aufgeschrieben hast? Hast du die Hardy zugerufen?
Nee. Ich saß alleine zu Hause und
habe
so ein A4-Blatt genommen und habe in einem meiner Sessel gesessen.
Was für ein Sessel ist das?
Mit einem Blick auf eine Balkontür, ähnlich wie hier bei dir, allerdings mehr über die Stadt ein Stück schauend und habe tatsächlich über die Songs und stand irgendwie in der Vorbereitung, unbedingt mit 3 Ausrufezeichen auch ein Titel
aus der Kindheit,
und der Jugend.
Ja.
So.
Ja.
Und dann habe ich die aufgeschrieben. Das sind so Notizen wie diese Vorbereitung der Titel oder für Shootings. Mhm. Was brauchen wir für Set oder der nächste Event, was möchte ich anhaben? Alles so Sachen. Immer mit so einem Zettel vor.
Immer mit so einem Zettel und immer auf diesem Sessel. Ist das so ein ganz bequemer, hat der so ein Samtsessel, ein Ledersessel?
Ich glaube, an der Position ist irgendwas Tolles, dass ich gefühlt über die Stadt schaue, also in die Ferne. Und dadurch irgendwie meine Gedanken frei sind. Also ich guck irgendwo und kann darüber nachdenken und notiere das dann, was mir dazu einfällt.
Auf jeden Fall ist dir Radiohead eingefallen. Creep, ich habe dieses Lied an den Anfang gesetzt. Willst du mir oder uns noch ein Stichwort dazu geben? Warum spielt dieses Lied eine Rolle?
An welcher Stelle waren das in meiner
ganz
Reihenfolge?
Ganz hinten?
Ja. Tatsächlich, ja?
Ja.
Ist ja ein Ding. Ich glaube, ich habe überhaupt Radiohead sowieso schon so seit so vielen Jahren, bin ich ein riesen Radiohead-Fan. Und bin aber auch nicht so der Konzerte. Ich glaube, dass die Konzerte waren ganz großartig, die die gerade hier gegeben haben. Warum der Titel? Der hat irgendwas von einer Hymne und was total kraftvoll ist für mich. Stört es mit meinem Bonbongelutsche eigentlich?
Also ich glaube, das Bonbongelutsche, lieber Sven Marquardt, heute zu Gast in der Hörbarust, ist das leiseste Geräusch, das von dir ausgeht.
Okay.
2 Piercings in der Unterlippe, 2 Piercings, 1000 schwere Silber.
Ich habe nur gedacht, ist es besser, ich mache die Kneipe zu. Aber du hörst es trotzdem.
Wir alle hören das, aber es ist schön. Es hat ja auch was sehr Meditatives oder Hypnotisches.
Falls du eingenickt bist durch das Klingeln der Ketten, dann denke ich, okay.
12 Jahre, haben wir gerade festgestellt, fast 13. Bevor wir jetzt mal an den Anfang deines Lebens gehen, was würdest du sagen, inwieweit hast du dich verändert? Was hat sich in dir mit deinem Blick auf die Welt verändert in diesen letzten 12 Jahren, von denen auf jeden Fall die letzten 6 ja wirklich losgaloppierten mit komischen Krisen, globalen, politischen, gesellschaftspolitischen, allem Möglichen drunter und drüber, und die Sorgen haben zugenommen, die Unsicherheiten haben zugenommen, die alten Sicherheiten sind irgendwie so ein bisschen weggerutscht. Also die Welt hat sich verschoben, aber davor gab es ja auch schon ein paar Jahre. Also wenn du dich jetzt versuchst, mit der Person zu vergleichen, die du vor 12 Jahren warst, was hat sich verändert? Was denkst du?
Ich habe manchmal, wenn ich genau in diesen letzten Jahren, Tagen, Wochen, Monaten darüber nachdenke, krass, was ist das für eine Zeit, und mir das manchmal auch wirklich Momente von Angst verschafft, ja. Von Unsicherheit. Ja. Von, dann gehe ich nochmal an die Zeit zurück, wie es war vor dem Fall der Mauer in einer Zeit der Diktatur. Der Unterschied ist, dass wir damals, meine Generation, total jung waren in der Zeit, in den 80ern, und total so sorglos. Ich habe jetzt das Gefühl, als würde sich, vielleicht ist so eine Zeit um, dass ich Systeme und die Welt alles nochmal wieder erneuert nach so einer bestimmten Zahl. Na, keine Ahnung, ob es die gibt. Und vielleicht ist so 20, 25 Jahre und dann passiert irgendwie was, und deswegen bleibt mir in so Momenten, wenn ich an die Kinder von meinem Assistenten denke, zwei kleine Jungs, die werden eine tolle Zeit irgendwann auch haben wieder. Es wird irgendwas neu werden, anders sein, weil es schon immer so war. Vielleicht bin ich dann gar nicht mehr da. Und deswegen habe ich dann in so Momenten trotzdem Hoffnung.
Okay, hast du an dir eine Veränderung festgestellt? Also, dass du genauer hinguckst oder dass du vielleicht auch gleichgültiger bestimmten Dingen gegenüber wirst, weil du merkst, wenn du dir all diese Sachen zu Herzen nimmst, die da gerade passieren und die man mitbekommt, dann rutschst du aus, dann rutschst du auch weg. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich bin komischerweise ruhiger geworden in Anbetracht all dieser Krisen oder so. Gibt es irgendeine Veränderung, die du an dir feststellst?
Es ist auch unterschiedlich, wirklich, Bettina, wenn ich letzten Montag zum Beispiel und alles, was auf einmal schon wieder los war, ich dachte, ich muss das wirklich mal ausschalten und kann das an dem Tag nicht weiter an mich heranlassen, weil es macht mich irre. Ja. Es wühlt mich genauso auf, eigentlich wie auch schon immer. Ich bin da nicht ruhiger geworden. Ich glaube, ich bin noch immer genauso dramatisch und passieren auch immer noch genauso seltsame Sachen, wo Leute um mich herum, die mich gut kennen, meinen, oh mein Gott, was passiert noch bei dir?
Gib mir mal ein Beispiel, was für seltsame Sachen passieren dir denn?
Ich weiß gar nicht, ob mir so schnell irgendwie was einfällt oder ob ich dazu nochmal eine SMS schreiben muss oder so. Ich
entlasse dich aus der Situation.
Ja, ich überlege gerade, was das letzte irgendwie war, wo ich mich auch dann danach, ich habe irgendwie abends aus dem Fenster geguckt und die Straßenlaternen waren alle aus und und ich habe sofort meinem Assistenten geschrieben, der nicht allzu weit wohnt, ob das bei ihm auch so aussieht.
Oder ob es nur in deiner Welt so ist.
Er meinte, es ist alles an. Ich dachte, das gibt es nicht. Und dann habe ich rausgeguckt und dann gingen die alle an. Und ich habe gedacht, vielleicht war es einfach nur zu früh. Aber in meiner, und es war noch nicht dunkel genug, aber es war schon total dunkel. Ich habe irgendwie gedacht, da stimmt irgendwas in meiner Gegend nicht. Das ist eine Form von Marquardt-Dramatik. Und ich habe gedacht, es kann auch nur extra wohl für mich sein. Also, aber es ist natürlich Quatsch. Es hat nichts mit mir zu tun, aber in meiner Wahrnehmung halt, weißt du.
Ja.
Die Sachen haben sich überhaupt nicht verändert. Zum Glück. Es war schon immer so.
Okay. Aber die Stadt, in der du lebst, würdest du sagen, dass die sich verändert hat? Ich glaube, da können wir uns drauf verständigen, dass natürlich gerade in den letzten 10, 12, 15 Jahren allein schon durch die Verschiebung des Wohnungsmarktes. Das zieht ja so viele Konsequenzen nach sich, dass Menschen weiter rausziehen müssen, dass Menschen gar nicht erst in die Stadt kommen, dass Menschen andere Wohnmodelle haben und diesbezüglich anders leben. Würdest du sagen, dass du bei dieser Stadt eine größere Veränderung feststellst, bei Berlin?
Weil das die Heimatstadt ist. Ja, aber ich glaube, das ist ja egal, wo man auch hinkommt, in größeren Städten, Metropolen. Oder
dass sie sich
man hört ja immer von den Leuten, oh, du hast aber die New York nicht in den 90ern erlebt. Nee, habe ich nicht. Und da war es dann irgendwie viel besser und viel toller und da gab es noch das. Das ist mit Berlin natürlich auch. Also so, aber dadurch, dass ich schon so lange in der Clubkultur arbeite, die sich auch verändert und natürlich auch so ein Haus sich verändert und die Generationen, die nachkommen, die wieder weg sind, und bin ich ja immer noch irgendwie in Progress. Deswegen bin ich ja nicht irgendwo an so einer Seite nur der Beobachter der Veränderung, sondern noch ein Teil davon.
Ja.
Was ich dadurch nicht, ist mir nicht befremdlich. Also es gibt Sachen, die ich nicht so mag, oder es gibt andere Sachen. Ich fühle mich in einer im Prenzlauer Berg immer noch so durch die Straßen laufend wie in den 80ern. Auch wenn alles ganz anders aussieht. Ja, andere Darsteller, andere Generationen, andere Nationalitäten.
Die Häuser großartig. Anders.
Ne? Also das ist ja irgendwie eine Veränderung, die ist ganz toll und die ich auch erst so reinwachsen musste, wollte.
Es gibt ja Leute, die Veränderungen sowieso generell toll finden, und es gibt Leute, die Angst haben vor Veränderungen. Und von dir meine ich gelesen zu haben, dass du lebst auch, glaube ich, in Pankow immer noch. Immer noch auch in dem Haus, in dem du schon
lange
lebst. Ja, genau. Und findest das auch gut, diese Art von Verlässlichkeit und von tja, wie soll ich sagen, das ist eine Art von Beständigkeit.
Wenn das man, sind so Sachen,
würde ich sagen, weil Menschen in Berlin, ne, Berlin ist eine Stadt, die bekannt ist dafür, dass Menschen da ständig umziehen oder früher ganz oft und in WGs und hier und hast du nicht gesehen.
Ständig auch
neuen Job
haben, die neuen jungen Generationen.
Genau. In dem Punkt bist du ja, was das angeht, wirklich sehr beständig.
In dem Job, ob nun als Fotograf, der in 18 Jahren in den 18 Jahren angefangen ist, auch mit dieser kreativen Pause dazwischen irgendwann, die mir gar nicht so, die ich ja nicht
die anderen eher aufgefallen ist. Ne?
Genau. Ich glaube, darüber hatten wir damals auch gesprochen und es war auch ein Teil meines Buches, die Zeit. Ja, das kann sein. Also mit Hardy arbeite ich jetzt auch schon, wir sind schon 12 Jahre auf Tour, sag ich mal so. Das ist auch irgendwie sehr
auch eine Beständigkeit, ja.
Die hast du auch, also
ich?
Mit einer Sendeformat,
ich
das ist
auch,
irgendwie gar nicht ganz toll.
Ich habe sie auch, ich mache mir da auch viele Gedanken drüber, dass ich versuche herauszufinden, welche Art von Veränderung ich als befruchtend und inspirierend empfinde und welche ich dann irgendwie nicht mag, wo ich so merke, dass ich mich sperre oder erstmal sperre. Das ist so Classic Case Software Update. So, wenn man sich in so Sachen so erstmal reinfummeln muss oder jetzt plötzlich sind die neuen Sachen, die ich suchen muss, nicht oben, sondern unten. So ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das ist so eine Art von Veränderung, die hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. So, weißt du, was für ein Scheiß.
Aber deine neuen Formate sind doch Sachen, in denen du neue Wege betrittst und aber auch deine Basis nicht verlässt, oder? Es ist so ein bisschen, vielleicht, ich will gar nicht unser beider Lebenswege vergleichen, aber die Beständigkeit einer Sache treu zu sein und nicht, und dann ist man, ja, ich weiß nicht, ob das auch eine.
Total. Ich mag das auch. Also ich glaube auch, dass ich ein Mensch wäre, der oder bin, der von beidem so ein bisschen was haben muss. Ich glaube, ich kann diese Art von Veränderung nur begrüßen, wenn ich mich auf eine Art auch, wenn ich auch eine gewisse Beständigkeit lebe oder habe oder so. Ich wäre jetzt niemand, das war ich noch nie, der mit leichtem Gepäck reist und sagt, ach, mal gucken, was morgen passiert.
Nein,
ich habe jetzt hier ein T-Shirt und eine Jeans und ach, mal sehen, wo ich morgen schlafe oder so. Ich bin's nicht, ja?
Und bei
anderen Situationen springe ich rein und bin, andere sagen, mutig und improvisiere. Das ist halt, das ist, ja.
Ja.
Mal so, mal so.
Ja.
Ja. Vielleicht sind wir Zwillinge von Geburt an. Der nächste Song kommt von Pink Floyd.
Das ist mein Kindertitel.
Ja, da gehen wir auch gleich rein. Wish You Were Here. Wir können es ja hören und uns danach anhören, wie das eingebettet ist in dein Leben, ja?
Thank you.
Toller Song. So, ich lieber Sven, ja.
Ich habe Pink Floyd neulich erstmal irgendwie wieder entdeckt durch irgendeinen, tatsächlich glaube ich auch auf Instagram und deren Account, und dann gab es irgendeinen Remix von dem Album und dann dachte ich, was für tolle, zeitlose Musik. Und ich habe damals Pink Floyd noch so kurz vorm Stimmbruch auf meine Federtasche geschrieben und wo so Rockbands draufgeschrieben wurden und wollte schon viel draufgängerischer sein, als ich eigentlich wahrscheinlich war. Aber Pink Floyd war tatsächlich damals Musik, die in der Schuldisco lief. Und tatsächlich fand ich die jetzt, diese Zeitlosigkeit, ich finde die total toll immer noch.
Und also, die Texte sind ja auch durchaus, also einige der Texte sind durchaus ja auch sozialkritisch. Also Schuldisco wird auch nicht jeder Song gelaufen sein, tippe ich jetzt mal. Another Brick in the Wall. Nee,
wahrscheinlich da ganz früher auch nicht.
1979.
Dann war dieses, ich weiß noch, das Plattencover. Und wir lebten ja hinter einer, mit einer Mauer quer durch die Stadt. Und das war ja sowas, ich glaube, es gab irgendwie so aufgeblasene Plasteteile in dem Video, flogen da irgendwie rum und über die Mauer. Mhm. Erinnere ich mich noch. Auf jeden Fall, Pink Floyd war eigentlich mein Kinderjugendtitel hier heute für deine Sendung.
Ja. Dein Leben begann im Februar, im kalten Februar mutmaßlich, am 3., ein halbes Jahr nach dem Mauerbau. Dein Vater Bauingenieur, deine Mutter MTA.
Medizinische Assistentin, ja. Zu der Zeit ist dann später in den Außenhandel gegangen, als Kauffrau sozusagen. Später dann hat nochmal ein Fernstudium gemacht, dem sie sich getrennt haben.
Deine Eltern haben sich getrennt, wie alt warst du?
So 6, 7. Meine Mutter hat, wir haben neulich auch irgendwie erst nochmal darüber gesprochen, die macht sich, glaube ich, immer noch, das verstehe ich auch irgendwie gar nicht, weil ein ganzes Leben dazwischen liegt und sie macht sich, glaube ich, immer noch Vorwürfe auf irgendeine Art und Weise, warum das nicht so geklappt hat und was ich alles aushalten musste. Es ist längst, musste gar nichts aushalten. Klar war es schmerzvoll, einen Vater total unregelmäßig zu sehen oder gar nicht, der auch noch total unzuverlässig war. Und aber ich habe da nie jemand für, erst recht nicht jetzt, verantwortlich für oder jemand gesucht, der da. Die waren, also dieses Verständnis von mir, die waren viel sowas von jung. Und dass da Sachen passieren, die vielleicht anders geplant waren, ja, sag ich mal irgendwie so. Also ich hab, die waren immer toll. Also ich hab nie irgendwas ganz Schlimmes erleben müssen in meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, dass heute so viel verschiedene Modelle für Partnerschaften am Start sind, ne? Von den Kindern dann an dem Wochenende beim Vater, bei der Mutter. Und trotzdem gibt es dazwischen immer Trouble und Misstrauen. Oder das sind so Geschichten, die, glaube ich, alle irgendwie begleitet haben. Deswegen
mal mehr, mal weniger folgenschwer, glaube ich, ne? Also es gibt schon, glaube ich, Kinder, die sehr unter der Trennung ihrer Eltern gelitten haben, weil das mit Dingen einherging, mit Begleiterscheinungen. Ne? Ja. Also insofern, ne, dass wir das nicht ausklammern. Ja. Deine Eltern haben ja auch jeweils, glaube ich, neue Partner bzw. Partnerinnen gehabt. Und du hast ja dann auch mit einiger Verspätung noch einen Bruder bekommen.
Ja, es gibt mehrere Halbbrüder, zu denen jetzt mütterlicherseits, zu dem, den sehe ich, aufgrund, wir ja von derselben, bei derselben Mutter aufgewachsen sind, und zudem besteht auch ein sehr erwachsener familiärer Kontakt. Und mein Vater ist, glaube ich, vor 2 Jahren verstorben.
Naja.
Ich habe gerade wegen der Jahreszahl überlegt, weil ich war tatsächlich zur Beerdigung ausgeladen von seiner dritten Frau. Das hätte sie sonst so sehr mitgenommen. Dass ich mir das habe so fortschreiben lassen, ist irgendwie ein bisschen eigentlich untypisch für mich. Also, dass ich nicht, aber ich habe den ein ganzes Leben lang nicht gesehen. Ich habe gedacht, auch für mich, warum muss ich da hin? Und wenn die das nicht wollen, dann bin ich eben nicht da. Und ich bin dann seine erste Frau, also meine Mutter, wir sind dann ein halbes Jahr später, wollte meine Mutter da mal hinfahren, um nochmal Abschied zu nehmen. Und es war für mich überhaupt nicht emotional. Also es war so, ja, ich habe den nicht vermisst. Also deswegen auch, habe ich von seinen letzten Jahren auch nichts mitbekommen. Aber es war nochmal so ein Anstands, auf Wiedersehen, Vater, oder Goodbye. Ich weiß nicht, ob es wichtig war für mich und meine Befindlichkeit, ich kann es nicht sagen.
Hat denn schon mal jemand gesagt, vielleicht auch früher, das hast du von deinem Vater? Ja?
Früher, ja, auf jeden Fall. Aber von meiner Mutter habe ich das irgendwie öfter mal gehört. In unseren Streitjahren, die es natürlich auch irgendwie gab, des sich Emanzipierens und Behauptens, des Akzeptierens des Lebensweges des anderen und so. Da gab es den Satz öfters, hier musste ich gerade lachen. Ja, das ist auf jeden Fall von deinem Vater, ja klar.
Weil dieses Abschiednehmen von jemandem, auch wenn es so was Wichtiges ist wie ein Elternteil, wenn man klar ist mit sich, wer man ist und so, dann ist es, glaube ich, leichter, als wenn man überhaupt nicht weiß, wer das war. Es gibt ja auch Menschen, die haben ihren Vater nie kennengelernt oder ihre Mutter, ne? Also weil die früh gestorben sind oder weil sie sich irgendwie aufgemacht haben in ein anderes Land und nie mehr gesehen oder so. Und dann ist, glaube ich, wenn da so eine Suche in einem ist, wenn einem Leute sagen, du bist wie diese Person und du weißt aber gar nicht, wie ist diese Person, du möchtest dein eigenes Bild machen, dann kann da, glaube ich, nicht so schnell so eine Ruhe eintreten.
Ich habe den ja dann noch in seiner zweiten Ehe eine Zeit lang auch begleitet und fand es bei ihm alles auch mit den anderen beiden Jungs viel cooler als bei meiner Mutter, okay, die immer rumgemeckert hat. Und
die dich erziehen musste, die Arme.
Genau. Und sich hat dann von der zweiten Frau auch getrennt und nochmal eine Frau, die dann 20 Jahre jünger war, gefunden hat und nochmal geheiratet hat, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Und deswegen weiß ich ja, wie er auch war, aus einer Sicht eines 18-Jährigen oder so, weißt du, also so. Und meine Mutter hat dann nochmal geheiratet und hat ja, bis heute ist sie verheiratet mit einem Mann, der für mich nie eine Vaterfigur wurde, aber ein zuverlässiger familiärer Partner, der, ich konnte verreisen, der hat sich um meine Katzen gekümmert, das Fenster war kaputt, der ist vorbeigefahren, mega bescheiden, mega, und der ist nun jetzt irgendwie an altersbedingt an Demenz erkrankt und mir fallen manchmal noch so Sachen ein und das ist für mich, der bedeutet mir eigentlich viel mehr als Mensch, weil es so ein toller Mensch war, ist. Und dieses Vergessen seiner eigenen Geschichte und Vergangenheit und das, es tut mir auch weh, also so, deswegen ist das eine Sache, der, wenn er irgendwann nicht mehr da ist, wäre ich sicherlich auch, das wird mich sicherlich auch sehr traurig machen.
Der wird dir fehlen.
Ja.
Mhm. Patti Smith hast du mitgebracht. Da springen wir jetzt zeitlich natürlich, ne? So ein bisschen. Wir sind in den 80ern. Wofür steht das Lied Because the Night?
Ja, also Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Just Kids, das Buch, was ja erst vor ein paar Jahren erschienen ist.
Fotograf.
Robert Mapplethorpe. Die ersten Bildbände, die ich damals in Ostberlin bei einer bekannten Fotografin, Helga Paris, die hatte die irgendwie geschickt bekommen und wir hatten dann auch eins oder haben das, ich dachte, wow, was sind das für Bilder? Und das hat mich sehr, es war so weit weg irgendwo da in New York, in Amerika, wo wir nicht hin konnten. Und ich hatte meinen ersten Walkman und da lief von Patti Smith, Because the Night und das, und Frederick, das war, glaube ich, das Album.
Super, dieses dieses weiße Cover, ne?
Mit der Taube. Oh, das ist ja auch ein Foto von Robert Mapplethorpe. Ja. Und ich folge der auch auf Instagram und ich habe die tatsächlich irgendwann mal, ich war nachmittags im Soho-Café unten.
In Berlin?
In Berlin hier, genau. Und habe da Kaffee getrunken und dann lief eine Frau an mir vorbei und ich glaube, ich hatte keinen Termin, ich saß da so und habe irgendwie mein Leben gechillt und denke, was Patti Smith? Das war Patti Smith. Und die setzte sich ein paar Tische weiter und trank Tee in einer 501 Jeans und Haare zusammengeflochten, das untere Stück, wie man, ich dachte, das ist ja irgendwie total krass.
Wie sonst niemand im Soho-Haus rumläuft.
Nein. Die hatte da eine Lesung, deswegen war die in-house. Und jemand, der da arbeitet, der Hernan, der war mit ihr so ein bisschen connected. Und dachte ich, es war nochmal wie so ein Moment aus dieser Zeit, dass ich dachte, oh wie toll. Also ich glaube, ich wäre ja auch gerne vielleicht in New York begegnet, zufällig. Aber nun war es in Berlin und im Soho-Haus. Und das war ein toller Moment.
Aber du hast sie nicht angesprochen. Nein. Weil du umgekehrt auch weißt, wie wichtig es dir ist, nicht in solchen Momenten erkannt und angesprochen zu werden? Oder was war der Grund?
Nein, natürlich bestimmt auch ein Stück Unsicherheit auch oder ja, eine Sache von Respekt, Nähe und Distanz ist da ganz sicher irgendwie auch dabei. Wir haben dann tatsächlich über den Anand, der da arbeitet, hatten die miteinander gesprochen, dass wir vielleicht mal, ich soll mit Anand eine Produktion machen, ein Editorial. Und wir hatten dann auch schon ein Magazin und sie hatte das dann zugesagt, von ihr Fotos machen zu lassen, wenn sie das nächste Mal in Berlin ist. Das war jetzt zu ihrer Tournee letztes Jahr. Auf jeden Fall hat sie das dann, sie hat sich da nicht mehr gemeldet und ist dann so unterkommen. Ich habe zu Herrn Anna noch gesagt, das hat die bestimmt so zugesagt oder erstmal ja gesagt, weil sie nichts anderes sagen konnte. Aber die, wie soll sie das schaffen, wenn sie ein Konzert hat und nächsten Tag und in ihrem Alter und du brauchst die Ruhe für den nächsten Auftritt, weil du dann schon in Hamburg bist und vor tausenden Menschen stehst. Mhm. Du hast nicht noch die Zeit und kommst auf irgendeinen Fotografen schnell mal zwischen Tür und Angel. Das hat ja nicht geklappt, da brach aber für mich auch nicht wirklich keine Welt zusammen. Für mich war der schöne Moment, dass ich ja einmal begegnet bin.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Der legendäre.
Aber das sind Sachen, die werden von außen gesagt. Es ist immer so, weil ich
wieso glaubst du, dass ich über dich spreche?
Sag mal. Über wen? Ja, es gibt sehr viele. Legendäre Menschen.
Der legendäre. Doch Bouncer, Türsteher und Fotograf, aber eigentlich Fotograf und Türsteher Sven Marquardt ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Ich komme jetzt dadurch, dass du so von Patti Smith gesprochen hast, nicht umhin, diese Frage zu stellen, von der ich weiß, dass sie dir wahrscheinlich als zweithäufigste Frage in deinem Leben schon gestellt wurde. Die häufigste Frage, wie komme ich ins Berghain? Die zweithäufigste Frage, wen wolltest du immer schon mal fotografieren und hast es noch nicht gemacht? Aber dadurch, dass du so von Patti Smith gesprochen hast, denke ich, doch, ich wage es dir, diese Frage so zu stellen, weil manchmal gibt's auch sowas eine Antwort.
Ich bin mit diesem Wunsch nicht schon über Jahre rumgelaufen. Es hat sich irgendwie durch...
Nee, jetzt vergiss Patti Smith. Ach so. Gibt es jemanden, den du immer schon mal fotografieren wolltest? Nee. Wo du sagst, dieses Gesicht, bitte gib mir dieses Gesicht mal.
Es gibt immer mal irgendwie jemand, den ich entdecke und denke und vielleicht sind wir auch irgendwie Social Media vernetzt, weil wir uns schon mal irgendwo begegnet sind und dann denke, boah, der wäre... eigentlich wirklich ein toller Typ für meine Bilder. Oder sie oder they, whatever. Das gibt es, aber nee, da ist auch nicht eine Vita wichtig, die super prominent ist.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Aber es hätte auch hätte sein können, dass du sagst, und ich hätte, okay. Wie gehst du im Speziellen als Fotograf eigentlich mit Fotos um? Gibt es, guckst du dir Fotos an? Fotos von früher.
Von mir?
Von deinen Arbeiten.
Ja, von meinen Arbeiten auf jeden Fall.
Warum?
Weil das sich thematisch in bestimmte Ausstellungsprojekte wie Schönheit und Vergänglichkeit, also oder
es war ein Film und, auch, ja.
Ja, Beauty. Es war eigentlich ja eine, mein erstes Seminar an der Ostkreuz-Schule als Gastdozent hieß Schönheit und Vergänglichkeit. Anne-Kathrin Händel, die Regisseurin, hat das damals am Rande mitbekommen und meinte, weißt du, Sven, ich komme einfach mal und ich weiß noch gar nicht, was das wird. Ich bringe einen Kameramann mit und dann... Und ich habe da ja eine Frau fotografiert, die meine Muse in den 80ern war, die Dome. Muse ist auch so ein altmodisches Wort, aber Inspiration. Und Dome und ich, wir haben viele tolle Fotos gemacht. Gedacht, für dieses Seminar Schönheit und Vergänglichkeit will ich nochmal Dome fotografieren und will aber nicht, sie muss genauso toll aussehen, sie sah genauso, sie sieht genauso toll aus, nur halt eben 30 Jahre danach. wollte ich schon eher nochmal Fotos machen. Das war die Headline für diesen Film, der dann entstanden ist. Mhm. Wo es ja um eine Freundschaft dreier Leute als letzte erwachsene Generation, bla bla. In so einem Kontext oder bei Ausstellungen gehe ich natürlich zu meinen Bildern aus den 80ern auch zurück und
Das verstehe ich. Das ist ja auch inhaltlich motiviert. Aber wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt gerade überlegt, so dieses Medium Foto ist ja auf der einen Seite musste es, tja, ich will nicht sagen, es musste gar nicht sterben, aber es ist schon, ich meine, früher hat man auf eine Spiegelreflexkamera gespart. Jede Familie hatte so eine Kamera, die gut war, mit der man Fotos gemacht hat. Das Foto an sich, Filme, waren teuer, man brachte die zum Entwickeln, man hat sich geärgert, wenn das nichts geworden ist und so weiter. Also Fotografie, mal abgesehen von der künstlerischen Fotografie, wie du sie machst, war immer auch so ein geschätztes Dokument oder eine Dokumentation des sich Erinnerns, des jünger gewesen Seins, des älter geworden Seins, Veränderung des Status, wie auch immer. Es wurde in Fotoalben geklebt, es wurde gezeigt.
Was jetzt so beliebig ist oder was meinst du?
Nein, ich finde, das hat sich so verändert, weil wir haben alle in unseren Handys hervorragende Kameras. Wir knipsen den ganzen Tag irgend so ein Kram.
Fotos in der Cloud. Oder
ganz so. Genau. Und das Foto hat so in dem Sinne im Privathaushalt ein bisschen gelitten. Weil wer setzt sich noch hin, nimmt sich Ruhe, schlägt so ein Fotoalbum auf und blättert das durch. Das findest du noch auf Flohmärkten. Wenn Leute eine Haushaltsauflösung gemacht haben, dann liegen in so staubigen Kartons, liegen so stoffbezogene Fotoalben mit so Seidenpapier dazwischen und die sind voller Erinnerungen, aber es sind nicht die eigenen.
Ich habe neulich, war ich in der Situation, dass ich halt, es gibt ein Fotolabor in Berlin, Mitte, Pixel Grain, bei denen ich seit Ewigkeiten Kunde bin und jemand, der seit 12 Jahren meine Bilder gedruckt hat, also schon auch von den Negativen werden Scans gemacht, hochwertige Daten und der irgendwie hat jeder Fotograf, glaube ich, auch, das ist ein bisschen dunkler, hat jeder ja so kontrastreicher oder eher matt oder was auch immer. Georgios hat alles ausgedruckt. Auf einmal geht Georgios im September 2025 weg. Und ich denke, oh mein Gott, also jetzt mit dem ganzen Archiv, ist es bis heute, es ist alles da.
Aber wie, er geht weg?
Er ist von Deutschland, der ist eigentlich ein Grieche, wieder zurück in seine Heimat.
Aha, verstehe.
Er hat gesagt, ich kann es auch weitermachen. Irgendwie über, ich denke, oh mein Gott, wie machen wir denn das jetzt? Also
weil er so dein Archivar quasi ist. Ja, ja.
Der kannte das alles. Das war so, auf einmal habe ich gemerkt, was an dem alles so dranhängt. Es ist bis heute, ist das alles da, aber es ist immer noch nicht so richtig im Fluss. Ne? Also nach so langer Zeit. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen, liebe Bettina? Über die Beliebigkeit oder die, ach so, dass so eine Sachen.
Nee, das Fotos, eigentlich früher waren Fotos so wichtige Dokumente, die wir uns gegenseitig gezeigt haben und die schon auch, das war nicht selbstverständlich, es kostete Geld, es war etwas wertvoller. Heute ist es. Heute
wie hast du denn deine ganzen Handybilder archiviert oder in Alben oder ist es einfach über die Jahre zusammengesammelt, nach Jahreszeiten sortiert oder?
Ich habe früher irre gerne fotografiert. Mhm. So, ich hatte auch so ein Entwicklungsding. Mhm. Ne, und habe immer viele Fotos gemacht, auch Polaroids und so und habe die dann irgendwann alle abfotografiert. Und damit so digitalisiert und hatte das als Bildschirmschoner, dieses Random. Das fand ich super. Und jeder, der mich besucht hat, fand es auch super, weil immer lief dieser Bildschirmschoner und immer spuckte er neue Bilder aus von vor 30 Jahren, von vor 2 Jahren. Menschen, mit denen ich teilweise gar nichts mehr zu tun hatte, Orte, an denen ich war, Leute, die auf Partys waren, die ich gar nicht mehr, so. Und irgendwann merkte ich, dass das mit meinem Leben aber überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Das mag meine Vergangenheit gewesen sein. Aber ich fühlte mich so, nee, ich schneide diese Bänder irgendwie durch. Ich sag mich nicht davon los, das gar nicht. Aber das war, das liegt hinter mir. Und deswegen gucke ich mir alte Fotos überhaupt nicht mehr an. Und theoretisch könnte ich das alles löschen, was auf meiner Festplatte ist. Nur so ein paar Fotosammlungen habe ich noch von so Fotoprojekten.
Ich habe gerade überlegt, ob das, während du das gerade erzählt hast, ob das als Fotograf nochmal ein Stück anders ist, weil das in dieser Cloud und diese ganzen zusammengesammelten und da waren wir da, oder Reisebilder und das war der Moment schlechthin gefühlt, das ist was anderes als meine fotografischen Projekte.
Na, das glaube ich, ja.
Die habe ich in so tatsächlich in so Ordnern, in so
Alben. Das glaube ich, genau.
Ist natürlich auch toll mit dieser Cloud.
Aber die anderen, was ist mit denen? Guckst du dir die denn an? Die guckst du dir doch auch nicht an, oder?
Nee, da komme ich tatsächlich auch immer nur random drauf, wie du gerade schon gesagt hast, mit diesen Vorschlägen, die da kommen aus so einer Zeit. Und dann denke ich mal so, oh, wow. Also finde ich manchmal auch wirklich tolle Sachen. Aber wie du schon sagst, da könnte man... Ich muss mich auch immer bei dieser, wenn ich unterwegs bin und für Instagram-Story-Content mache, macht mir totalen Spaß, aber man muss eigentlich danach auch schon das eigentlich wieder löschen.
Ja. Yeah.
Weil, ist ja dann durch, yeah, eigentlich, yeah, ne? Aber es fällt mir auch, ich versuche dann immer und pack dann 10 Stück in Papierkorb und lass trotzdem noch 3 drin.
Immerhin.
Ja, das schaffe ich. Aber es sind trotzdem viele, viele.
Das ist es so, ich schleppe 25.000 Fotos mit mir rum und das ist einfach so, dass ich denke, ja, das ist ein bisschen wie mit, so ähnlich wie mit Büchern. Es gibt so, eigentlich gibt es so 20, die ich, wo ich so denke, ja, da gucke ich vielleicht noch mal ran und wenn nicht, sind sie so wie so gute Freunde, die dürfen da im Regal stehen.
War es nicht früher auch mit so Videokassetten, DVDs und CDs? Ja. Und ich glaube, da hatte man, also ich zumindest, irgendwie so Favoritenfilme, noch eher... als mit Büchern.
Ja, das kann sein. Also, denn die meisten Bücher gucken die meisten Menschen gar nicht mehr rein.
Nee, es eben.
Ist eine gemütliche Bücherwand vielleicht.
Auch mit Foto, mit Bildbänden, ne? Wann sitzt man wirklich?
Coffee Table Books. Das ist.
Ich war in unserem Store und die meinen, ey, Sven, wir haben irgendwie von dem Lorenzo. Und ja, und das ist für 70 Jahre, 50 Jahre. Und das, die Brand und so ein Klopper. Ja, noch ein Coffee-Table-Book. Und, ja, wann sitzt man wirklich und blättert da und hat die Zeit oder die Muße?
Tricky hast du mitgebracht, einen großartigen Song, Hell is Round the Corner. Wofür steht das?
Tricky ist für mich 90er Jahre Aufbruch. Eine tolle Zeit irgendwie. Also auch steht auch für viel Exzess und Feierei.
Hast du for a soil?
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute Sven Marquardt. Er ist gegen meinen Tisch gekommen.
Entschuldigung.
Er ist Fotograf und Türsteher.
Legend.
Tür-Legend, Door-Legend.
Hilfe.
Ja. Gut. Wir wollten uns ja an deine Exzesse, an deine Partys heranreden. Vielleicht halten wir uns zu diesem Zweck noch ganz kurz in deiner Jugend auf. Was ich von dir weiß, ist, dass du die Kinderferienlager nicht so gerne gemocht hast. Ne? Warst du da jeden Sommer?
Ich glaube, ich war aber auch so ein bisschen weinerlich.
Heimweh?
Glaube, hatte ich auch. Dann irgendwie gar nicht mehr, aber so in den ersten Jahren mit Mutti und Trennung und der Vater und war, glaube ich, so, ich war viel bei der Großmutter, war ich noch so ein bisschen Heususe.
Dann, das kann ich meinen alten Unterlagen entnehmen, mit ungefähr 12, so eine Art von Emanzipation, da ging es los, Pubertät wahrscheinlich einfach nur das normale Wort, sich abgrenzen, sich positionieren. Dann war da ja auch der kleine Bruder, ne? Wahrscheinlich vielleicht auch eine Art von Eifersucht, ich will das jetzt nicht so küchenpsychologisch machen, vielleicht ist es auch nicht so.
Ich hatte heute, meinen Unterlagen entnehmen klang gerade total toll. Ich hatte wirklich gerade das Gefühl.
Die Stasi-Unterlagen.
Nee, ich war so eine Therapiestunde, also meinen alten Unterlagen aus so einem großen Schrank.
Nein, gar nicht, aber ich habe das Buch jetzt nicht nochmal gelesen, das würde ich damit sagen. Da habe ich mal in meine alten Unterlagen geschaut und da ging das daraus hervor, dass du dann auch sehr früh ein Coming-out hattest mit 14, was sicherlich auch nicht ganz selbstverständlich war. Hattest du, also für sowas braucht man oft Vorbilder. Hattest du ein Vorbild?
Da braucht man Vorbilder.
Die einem helfen dabei vielleicht? So Role Models, wo man denkt, okay, die machen mir Mut. Ich kann das auch.
Nee, ich glaube, da kann ich mich nicht dran erinnern. Es war einfach irgendwie da. Also Vorbilder kamen dann später vielleicht durch queere Rockstars oder so auf der Bühne oder Schauspieler oder dessen Geschichte man hörte und dann ja irgendwann das große Sterben durch AIDS passiert ist und dem ja auch, das erschien einem aber auch irgendwie so weit weg. Mein Coming Out war ja noch ein bisschen früher. Nee, Vorbilder in dem Sinne nicht. Ich fand es auch irgendwie erst gar nicht so schwierig, die ganze Geschichte so zu sein.
Erst, sagst du. Erst fandst du es gar nicht so schwierig. Und dann?
Habe ich festgestellt, dass es nicht mein Beruf ist, dass es um Liebe geht und um Sexualität. Und dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist im Leben. Aber dass ich nicht alles, wer weiß, wofür alles auch die Fotografie und was auch immer der Motor ist, was man macht oder anstrebt oder machen möchte, aber.
Stand das so sehr im Vordergrund?
Eine Zeit lang schon, ja. Jung sein, irgendwo rumsitzen, angemacht zu werden, mit Leuten mitzugehen und über so einen Weg eine Form von Selbstbestätigung auch zu bekommen, für die man vielleicht zu Hause oder wo auch immer im Schulfreundeskreis nicht bekam und auch immer sich irgendwie ganz toll fühlte. Das reichte irgendwann nicht. Ich habe dann durch dieses Eintauchen in diese Prenzlauer Berg und um Helga Paris-Szene und die Kinder
eine ganz tolle Fotografin, mit deren Sohn du dann auch befreundet
bist. Genau, und ich war neulich ja nochmal, die hatte ja eine Ausstellung in der Fotografiska und ich war zum Artist Talk eingeladen. Zum Ende der Ausstellungszeit und habe erst so gedacht, oh, nicht schon wieder diese Zeit. Und der ostdeutsche Fotograf, also meine Geschichte auch, so, ne, ist, bin ich ja. Ne? Aber es gibt ja auch viel, viel neue Jahre. Helga war eine Zeit lang meine Mentorin in Ostberlin. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr mein erster, zweiter Besuch mit Bildern, die ich bei hatte, was ich gemacht habe, noch so am Anfang meiner Laufbahn. Und sie sagte zu mir, wenn ich Bock habe und ich mache was Neues, kann ich gerne bei ihr klingeln. Und das war für mich natürlich so eine Frau, die in 120 Quadratmetern in einer Windstraße in Prenzlauer Berg gelebt hat, alleine mit zwei Kindern, die schon erwachsen waren. Und für mich war das natürlich irgendwie, na klar, klingle ich da bestimmt nochmal. Aber ich war mit den Kindern befreundet und die Fotografie passierte einfach so. Und ich habe diesen Artist Talk in der Fotografiska angenommen, weil ich glaube, dass wenn Helga diesen Satz nicht gesagt hätte, dass ich das
habe. Klingel nochmal. Den Satz klingel nochmal oder welchen Satz?
Dann weiß ich nicht, ob das der Anfang von meinem Weg auch als Fotograf war. Also ich habe nicht immer diesen Satz in Ordnung. Also ich habe auch dann vielleicht auch nur noch dreimal bei ihr geklingelt. Also und sie hat sich, wir haben zusammen Fotos angeschaut. Ich will nur sagen, dass ich, das hat mich schon, glaube ich, sehr geprägt. Und ich habe, die ist vor 2-3 Jahren verstorben und ich war bei der Trauerfeier und das war wirklich im Prenzlauer Berg auf einem ganz tollen Friedhof, eine wirklich eine tolle Trauerfeier. Also ich musste zwischen, da waren Reden von der Nachbarin und zwar so voll die Kapelle und alles stand draußen, die hat sich versprochen und hat ganz viel durcheinander komische Geschichten erzählt, wir mussten lachen.
Ja, das ist super. Dann war es eine gute Trauerfeier. Ja.
Und da waren ganz, ganz viele Leute. Und von früher auch und mit manchen hat man auch gar nichts mehr zu tun und manche hat auch, hallo, also so mal kurz knapp gegrüßt. Da habe ich das zu Helgas Tochter, der Jenny, damals auf der Trauerfeier auch gesagt. Wenn deine Mutter das nicht gesagt hätte, wer weiß, ob mein Weg so geworden wäre. Deswegen bin ich ihr zu Ehren und dieser tollen Fotografin nochmal in diesen Artist Talk.
Es ist natürlich alles hypothetisch, aber was denkst du, wenn es nicht die Fotografie gewesen wäre, was hätte es sein können?
Das weiß ich nicht, Bettina. Kann ich nicht sagen. Es war ja die Fotografie immer.
Ja.
Deswegen, ich habe ja irgendwie auch gar nicht in der ganz frühen Jugend gedacht, dass ich mal Fotograf werden möchte oder dass das.
Das hat dich gefunden.
Irgendwie so. Ja.
Das wilde Nachtleben und all die Exzesse, also das muss hüben wie drüben wirklich eine interessante Zeit gewesen sein, 70er und 80er, wobei man von Menschen hört, die in den 80ern hier in West-Berlin gelebt haben. Da gab es viele, die gesagt haben, jetzt sind wir auch durch damit, die Stadt eigentlich verlassen wollten, weil das irgendwann was Klaustrophobes hatte. Es war alles schon einmal, hatte sich alles schon mindestens
so
einmal
diese
um sich selbst
Zeit und
gedreht.
So.
Die Zeit, bevor es dann zur Maueröffnung kam und alles nochmal neu, weiß ich nicht, auf den Tisch kam.
Vielleicht beschreibst du gerade so ein bisschen dieses Lebensgefühl West-Berlins, das, und vielleicht leben wir jetzt gerade nicht in der Form, aber auch in der Form irgendwie von einer Veränderung, weil es irgendwie ja immer so ist. Wahrscheinlich.
Ja, nichts im Leben bleibt, ist schon klar. Also jetzt wir kämpfen jetzt gerade mit so einer Gleichzeitigkeit. Also ich glaube, in dieser Zeit damals konnten wir uns vielleicht auch einfach nur, weil es Social Media noch nicht gab und wir von diesen ganzen Parallelen weiter entfernt waren, die Sachen, die zeitgleich ja überall auf der Welt passieren.
Ja.
Nur jetzt haben wir ja kollektiv so dieses Gefühl, was denn noch? Also wenn uns morgen der Himmel auf den Kopf fällt, würde jetzt kaum jemand sagen, also damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja.
Und insofern ist das damals, glaube ich, schon und vor allen Dingen auch gerade für Westdeutsche und Ostdeutsche eine irre spannende Zeit gewesen. Ja. Vor allen Dingen, je näher man an Berlin dran war. Ich weiß bis heute nicht, wie sich das anfühlte in Wiesbaden oder in Schwerin beispielsweise. Ob sich das vergleichen lässt, dieses Gefühl, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber in Berlin ist ja schon nochmal dann alles plötzlich anders gewesen. Wild. Ich war in der Zeit nicht da. Du musst jetzt erzählen, wie es war.
Ich habe es dann aus hobbypsychologischer Sicht viele, viele Jahre später, glaube ich, so beschrieben, dass dieser Mauerfall für uns Ostdeutsche auch der so ein Verlust der Identität bedeutete. Also wir hatten ja einen Migrationshintergrund im eigenen Land. Wir wurden ja aufgenommen irgendwo, weißt du? So, also ich habe das mal in so einem Interview mit jemand, der mich das so ganz direkt gefragt hat, ob mir das klar ist. Ich dachte, ja echt? Aber ja, irgendwas ist da dran. Hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich irgendwo in Schöneberg im Schulladen angefangen habe zu arbeiten und meine Kamera weggelegt habe und dieses neue Lebensgefühl aufsaugen musste. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich vermisse was. Diese Betrachtung dessen, dass ich nicht mehr fotografiert habe, weil ich vielleicht ein Stück meiner eigenen Identität erstmal nicht mehr hatte, sondern wieder neu definieren musste in den Jahren danach. Durch das Leben, das ganz Normale, in was ich eintauchen wollte. Ich wollte nicht weiter in irgendwelchen Fördergeldern oder Überbrückungsmaßnahmen. Ich wollte diese neue Gesellschaftsform spüren. Mit allem, dass man einen Job braucht, dass man einen Haufen Miete zahlen muss, all die ganzen Sachen. Und ich bin über den Weg dann wieder...
Über den Westen, denn der
über das Feiern, über Exzesse, so, über nur Nachdenken darüber, habe ich Geld zum Feiern, Tanzen. Ich habe dann angefangen, im Nachtleben halt zu arbeiten. Bin donnerstags zum Nachtjob und bin Montag früh nach Hause gekommen. Ja.
Wahnsinn.
Eine tolle Zeit. Ich habe, dann habe ich angefangen zu fotografieren, aber immer war das interessanter. Dann habe ich all die ganzen Sachen so abgelegt. Ich habe dann keine Drogen mehr genommen. Ich habe dann, das Rauchen hat mir nicht mehr geschmeckt. Es war, und durch meinen Assistent, wir haben so eine Veranstaltung in einer Kantine am Berg, ein Abschlussseminar mit meiner Schule, und da habe ich irgendwie auf dem Nachhauseweg, der hat mich nach Hause gefahren, hatte ich irgendwie zwei Bloody Mary zu viel getrunken. Und ich habe mit denselben Sachen angefangen, rumzustänkern, also irgendwas. Und dann bin ich nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, so.
Das war's.
Ja, das will ich nicht nochmal. Ich will diese Dramen nicht mehr. Ich will dieses Verkatertsein nicht mehr und diese Zeit, mich ausschlafen zu müssen. Und seitdem habe ich nichts mehr getrunken.
Irre.
Also, Hardy hat noch nie was getrunken. Vielleicht, weil es war schon schwierig, auf Events zu gehen zum Anfang. Das ist bis heute noch so. Schenkt dir hinterher jemand ein Glas Wein ein und du legst und denkst, nee, oh, okay, ja, sorry. Nee, nix, sorry, ich will eine Cola.
Ist doch interessant, sich dafür erklären zu müssen, ne?
Man ist halt so ein bisschen so ein sozialer Störfaktor, denn in so einer, nicht Störfaktor, aber weißt du, was ich meine? Also, man hat das Gefühl, immer noch bis jetzt.
Es löst eine Irritation aus.
Ja,
und interessanterweise ist ja das Potenzial für den Störfaktor eigentlich genau die andere Seite. Mhm. Also, wenn es soziale Störfaktoren gibt, dann sind es Leute, die zwei Bloody Mary zu viel haben und plötzlich anfangen rumzustänkern. Das ist ja so. Wir haben uns nur dran gewöhnt. Ne? Es ist einfach. Es ist
ey, und ich finde das auch alles gut so, wie es ist, wie es existiert. Ich habe für mich das so rausgefunden.
Genau, jeder so oder jede für sich.
Weißt du,
genau.
Also das ist so, ich arbeite weiter noch so dann und wann im Nachtleben und es wäre absurd zu sagen, was machten die denn da?
Was machen Sie denn da?
Das ist
stellen
voll,
Sie den Becher
hin. Es hat auch was sehr es ist viel mehr sexy, jung in so einem Zustand zu sein oder zu sehen. Und ich, vielleicht klingt das, wie auch immer, vielleicht finden diese, manche Leute diese Aussage, ist mir völlig bums, diese Aussage total doof. Aber ich finde es, mit der Jugend ist es so schick. Es kann ab bestimmten Alter auch
kippen.
Na, irgendwie auch tragisch werden. Also aus meiner Sicht darauf, ja, finde ich es nicht mehr so sexy, sondern ich denke, oh mein Gott. Aber das ist vielleicht auch irgendwie so, das ist nur auch meine Wahrnehmung. Ich bin froh, dass ich mit Hardy die ganzen letzten 12 Jahre nicht dann so ganz klar die Welt gesehen habe, obwohl ich dann auch wirklich manchmal denke, Alter, Scheiter, ich weiß schon auch, was, warum Rausch. Mhm. Ne? So, dieses immer ganz klar sein, ja, ist manchmal auch holla die Waldfee. Deswegen verstehe ich das schon. Und deswegen ist es auch nicht so, ich sage, hätte ich das mal nicht gemacht, das ist alles gut so. Jetzt ist es so. Und für mich ist es eine schöne, ich habe wirklich, es waren die produktivsten fotografischen Jahre, die ich jetzt irgendwie so hatte, die letzten 10. Das damit was zu tun hat. Ich habe nie in meinem Beruf als Fotograf bei Shootings oder so nie was getrunken. Es war immer klar und nüchtern. Aber jetzt ist halt wirklich eine kreative Zeit.
Gut. You need the drugs, heißt der Song, der jetzt kommt.
Ich finde den ganz toll, der beschreibt das auch so. Der ist so toll, da gibt es so ein Video dazu.
Ich kenne nicht, das kenne ich zufällig.
In der Taxe, das ist so irre. Kudamm ja. Und so ja. After Hour noch zu irgendeinem Club geeiert. Und dieses Miteinander, es war auch wirklich toll. Also, und deswegen, es gibt jetzt irgendwie, irgendjemand hat es neu abgemixt. Da ist der mir nochmal neulich über, der hat auch so eine gewisse Melancholie. Bin sonst gar nicht irgendwie so ein, von dem DJ so ein großer Fan.
Westbam ist
ja, ist ja, ist halt auch eine Legend.
Ja.
Der Westbam. Und der Titel ist aber richtig toll. Ja.
Some Sunday morning see you.
Radio 1, die Hörbar Rust. Mein Trommeln und Werben für die Audiothek kennen Sie ja sicherlich, bin ja auch nicht die Einzige. Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Dingen, die man sich anhören kann, zum Beispiel zahllose Podcasts, zum Beispiel auch die Hörbar Rust natürlich. Aber wir sagen adieu, au revoir, das war's, ARD Audiothek. Und bevor Sie jetzt sagen, aber... Es wird zukünftig anders heißen. Sie werden sich eine neue App herunterladen. Die werden Sie ganz easy einrichten können. Die heißt ARD Sounds. So, das heißt, Sounds, ARD Sounds wird die ARD Audiothek ersetzen. Bisschen anderer Schnack, aber ansonsten bleibt alles, wie es ist. Ich möchte Ihnen und euch nur dazu raten, dass ihr euch diese neue App herunterladet. Ist extrem benutzerfreundlich. Ihr findet natürlich auch Radio 1 dort. Ihr findet natürlich auch die Hörbar und auch alte Folgen dort. Also insofern ändert sich inhaltlich gar nicht viel. Es wird nur ein bisschen einfacher in der Handhabung. Und der Name ist auch sexier, findest du nicht? ARD Sounds.
Ja.
Ja, ne? Ja. Sind wir uns einig.
Auf jeden Fall.
Ja, schön. Zu wem gehört diese Stimme, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Das sagen Sie natürlich nur, wenn Sie dieses Gespräch nicht als Podcast hören, denn dann wissen Sie, dass die Doppellegende Sven Marquardt. Das
ist verrückt.
Wir steigern uns.
Wir sind ja nachher bei Triple X.
Heute jetzt zu Gast ist. Denn dann hören Sie es vielleicht als Radioshow und haben eben die Möglichkeit, diesen Podcast nochmal von Beginn an zu hören, dieses ganze Gespräch. Wenn du auf dein Leben so zurückschaust, würdest du sagen, es gab eine beste Zeit oder ist die beste Zeit immer jetzt?
Im Moment noch, ja. Aber die letzten 10 Jahre waren schon...
Deine kreativste Zeit, wie du gerade gesagt
ja,
hast?
Ja, und die waren schon auch wirklich toll. Also mit so Sachen, oh, boah, was ist denn jetzt auf einmal los? Ich habe ja irgendwann auch mehr nochmal diesen... Dieses, was wir damals so gesagt haben in Ost-Berlin, wo wir nicht weg konnten, so lachend laut, New York ist da, wo wir sind, bin ich ja 2022 nochmal angestoßen durch so eine Galerie in New York, für 7 Wochen nach Harlem gezogen und habe da Fotos gemacht, so ganz aus meiner Komfortzone. Der Berliner Und das sind so Momente, wo ich irgendwie denke, ich habe neulich, da gibt es so einen Kurzfilm drüber, es hat so ein Filmemacher gemacht, der eigentlich so Commercials für große Automarken dreht, der Oliver, der hat das ganz toll gemacht. Der hat in 3 Minuten so einen Kurzporträt meines Projektes Unseres in New York gedreht. Der lief neulich bei der Fotografiska, bei dem Artist Talk nochmal so als aus, weil Helga Paris auch in New York fotografiert hat. Da denke ich dann so, boah, krass, ja, war so. Ja, die letzten 10, 12 Jahre, aber im Endeffekt ist es halt immer noch eine gute Zeit, aber natürlich auch ist so ein letztes Chapter.
Machst ein letztes Chapter?
Dann gefühlt, ich weiß nicht, wie lange arbeiten denn Fotografen? Also noch habe ich Bock.
Aber Moment, wenn du jetzt sagen würdest, wie lange arbeiten Eiskunstläufer oder Stabhochspringer oder weiß ich nicht, aber Fotografen?
Ja, stimmt. Ich will noch ein bisschen.
Also natürlich. Mhm. Du musst halt hungrig bleiben.
Auf jeden Fall.
Und was die medizinischen Voraussetzungen angeht, du siehst ja noch ganz gut. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht ganz unterschätzen darf.
Ja, war tatsächlich auch so eine Augengeschichte, die ich irgendwie vor 2 Jahren hatte, auch mal kurz darüber nachzudenken, vielleicht mache ich jetzt auch keine Nachtschichten mehr.
Das letzte Chapter ist, finde ich, eine interessante Sache. Bevor wir hier ins Studio gegangen sind, haben wir ja über Vergänglichkeit gesprochen, ne? Und sind schon in so einem Gespräch gewesen, das klingt jetzt so schwer und so traurig und so. So war es eigentlich gar nicht, es war eher ein Austausch. Wir haben uns ja auch länger nicht gesehen und haben mal, nun, wie geht's dir und wie fühlst du dich so? Und würdest du denn sagen, dass die Vergänglichkeit auch was Tröstliches hat? Oder ist es so, dass du schon merkst, es ist so unbekannt, was da auf dich zukommt, was jetzt theoretisch jeden Tag sein kann? Es kann sowieso jeden Tag passieren. Fühlst du dich unwohl damit, wenn du an die Vergänglichkeit, die eigene, denkst?
Ja, man beschäftigt sich so lange mit diesem Thema und setzt seine Seminare mit diesen Überschriften Schönheit und Vergänglichkeit. Also der Film Beauty and Decay ist ja dasselbe. Disturbing Beauty heißt ein Projekt, was ich schon ein paar Mal auch irgendwo gezeigt habe. Und dann, ja, ist es natürlich nachher die Realität, wenn man es an einem eigenen Elternhaus über 80 erlebt, auf einmal nicht mehr auch nur schön, sondern auch wirklich schmerzvoll. Was ich vorhin auch kurz gesagt habe, manchmal auch zum Schmunzeln, manchmal auch zum Ärgern im Miteinander mit den Eltern. Und aber auch zu lernen und zu merken, wie wichtig es ist, der Begriff und die Tatsache, selbstbestimmt zu bleiben. Ne? Also so Gedanken wieder zu verwerfen, das kann doch jetzt die Mutter nicht wirklich wollen. Doch, sie will es so. Dann soll sie das so machen. Bitte. Ja, auch wenn ich vielleicht es anders sehe.
Wie ist denn mit dir? Kannst du umgekehrt gut Hilfe annehmen?
Also Sven hat gerade gestern zu mir gesagt, man muss auch das Fürsorge annehmen können. Ich denke, dass ich das kann, dass es vielleicht der andere gar nicht so merkt, sondern es eher manchmal auf eine schroffere Art oder so. Ja? Also ich bin da nicht, ich nehme das schon an und glaube auch, Fürsorge ist eine tolle Sache, eine total schöne Sache. Ja. Und ich erlebe durch Hardy, gerade auch nochmal, der 2 Jungs hat, verheiratet ist, so ein Familienmodell, die sind so tolle Eltern und die haben so tolle Kinder und ich bin Onkel Svenny. Schön.
Schön. So. Twin Peaks, Fire Walk With Me, hast du mitgebracht.
David Lynch. Voll meiner Drogenzeit. Ja. Ecstasy, MDMA, nicht mehr tanzen gegangen zu Hause. Den Film 30 Mal die Serie geguckt und Sachen gedeutet, die es bestimmt gar nicht da war. Aber David Lynch ist eine Sache, dessen Werk mich wirklich, ich glaube aber auch so viele, als der verstarb kürzlich, alle waren in tiefer Dankbarkeit und Respekt. So ein Einfluss, was
der...
Und
so inspirierend
total.
War, ja.
Und der Soundtrack auch.
Zu Gast ist heute Sven Marquardt. Er ist Fotograf, aber nicht nur, Und Türsteher, ja, ich will es jetzt gar nicht mehr sagen.
Nee.
Aber jetzt ist es raus. Du machst unterschiedlichste Projekte und das neueste Projekt, das im April in Salzburg stattfinden wird, das musst du immer erklären. Daraus bin ich nicht ganz schlau geworden. Also es ist so ein bisschen Wagner in die Jetztzeit geholt. Elektronische Musik, was muss ich mir darunter vorstellen?
Also ich arbeite ja seit so 2-3 Jahren, ich glaube 2023, habe ich angefangen mit sehr jungen Visual Artists zusammenzuarbeiten.
Was ist sehr jung?
Mitte 20 bin ich sehr jung. Eine ganz neue junge Generation bringt meine eigentlich analogen Bilder in eine virtuelle Welt. Also sie werden mit Motion Design in 3D-Mapping an große Wände gemappt, projiziert. Dazu gibt es DJs. Das war mal der Ursprung. Das Projekt heißt Disturbing Beauty. Das habe ich letztes Jahr zur Art Week nach Berlin in die Heimat uraufgeführt, in einer ganz anderen Form, in einem zwar ganz alten, tollen Warehouse, im Haus der Visionäre in Neukölln, Treptow. Mhm. Auf einem Cube wurden meine Bilder projiziert von 4 Seiten und dazu gab es 8 Stunden Live-Piano-Musik statt Club und Techno oder sowas.
Piano?
Ja, live. Und das war für mich auch eine völlig neue und das hat so toll funktioniert. Das war wie eine Ausstellung, in die man gekommen ist und man hat sich hingesetzt und ein Glas Wein getrunken, whatever, ein Wasser und wir hatten so Podeste aufgebaut und da saßen die Leute wirklich und haben diese Bilder und die Projektion, diese Filmwelten meiner Bilder auf sich wirken lassen. Und das Piano hat es so toll transportiert und connected. Da war Anja Schneider, Legend, langjährige DJ, Musikerin, Produzentin, auch zu Besuch, hat es gesehen und die hat ein Angebot aus Salzburg bekommen, die machen einmal im Jahr zu diesen Osterfestspielen einen elektroakustischen Abend und hatten schon auch mal Westbam da.
Ja.
Seit 3 Jahren machen die das wohl. Mhm. Und während dieser Ringaufführung, die ja über eine ganze Woche geht, während der Osterfestspiele, gibt es dann ein Ballett-Dance-Company-Abend und diesen Elektro-Abend. Und Anja hat mich danach gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ihren Auftritt dort zu visualisieren.
Gute Idee.
Und sie wird halt also ein Live-Set spielen. Die Leute sitzen aber, 2000 Leute in der Felsenreitschule. Es connectet halt die Hochkultur mit der Clubkultur. Und meine Bilder werden halt wieder von dem Thilos, dem Motion Designer, gerade dafür visualisiert. Und daran arbeiten wir gerade. Die wollen natürlich mit ihrem Ausflug in die Clubkultur, Elektro, auch nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen. Ich glaube, die Leute, die sich die Ringaufführung anschauen und seit 3 Jahren auf eine Karte warten, Hochkultur ist schon ein anderer Schnack.
Hochkultur ist aber auch echt ein interessantes Wort. Also, dass wir das so unterteilen.
Ne?
Ja, ja, also U und E ist ja der Klassiker. Und Hochkultur, ja. Also, viele Stücke werden ja verjüngt und sind plötzlich so, dass man denkt, okay, ist das jetzt noch Hochkultur oder kann das
ja weg? Ja. Die haben auch irgendwie einen ganz berühmten Regisseur und erstmalig nach 15 Jahren Streit sind auch die Berliner Philharmoniker wieder am Start, die konnten, durften nicht, das sind also Sachen, die weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen und es ist schon meine Schnittstellen mit, ich habe mal für ein Staatstheater Hannover eine Kampagne fotografiert, also das heißt alle Tänzer, Solo-Interpreten, Sängerinnen und dann blöderweise musste ich auch noch das Orchester fotografieren. Blöderweise bei Gruppenfotos, was ganz, ganz Schwieriges ist und diese Schnittstelle, ich bin danach auch wieder froh, wenn ich wieder in der Clubkultur bin. Also als Basis. Ja, da ist. Als wir jetzt zur Besichtigung auch da waren, das Tolle ist aber, die sind offen dafür. Aber es schwingt irgendwie immer irgendwas mit. Ja, na klar haben wir das da. Aber vielleicht ist es ist nicht meine Überschrift, von denen hundertprozentig ernst genommen zu sein oder zu werden. Wir machen unsere Sache, ich mache meine Sache. Und wir arbeiten jetzt zusammen mit denen total gerne daran, das umzusetzen.
Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was du damit gerade skizzieren wolltest. Ist das so ein bisschen von oben herab? Hast du das Gefühl, dass sie dich da so ein bisschen belächeln?
Ich glaube, es ist gar nicht irgendwie personifiziert, sondern das, wo kommen die her? Also ja, es ist ein bisschen was irgendwie schon noch anderes. Aber es ist umso toller, wenn man tatsächlich es schafft, mit so einem Abend, mit den Bildern und Anjas Sound, die Leute zu begeistern. Gut. Und danach zu sagen, ey, danke für diese neue tolle Erfahrung. So wie für uns auch, der ich auch noch nie in einer Ringaufführung, die über vier Tage sich erstreckt, gewesen bin. Mhm. Weißt du? Also ja. So, deswegen gibt es da Überschneidungen, die ich ganz toll finde.
Man kann sich um diese Karten, wenn ich jetzt bewerben sage, ist es falsch, man kann die erwerben, ja. Ich weiß aber nicht, wie lange noch, unter Osterfestspiele in einem Wort.at, also für Österreich. Die kosten 40 Euro und dieses Spektakel, wie ich es von vornherein schon mal nennen möchte, findet am 2. April statt, um 22 Uhr in der Felsenreitschule. Wie lange wird das ungefähr gehen?
70 Minuten sind, glaube ich, geplant. Das war so aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre, ist diese Zeitspanne entstanden, dass dann irgendwas ging bei einer Aufführung, wo zu lange, da ist, dass die Leute ja, Anja ist da auch, die spielt ja sonst für Leute, die dann auch tanzen. Da ist sie ja,
nicht. Und da kann man nicht tanzen.
Nee, du sitzt also
da. Ich war da noch nie.
Die Felsenreitschule, wir haben uns die besichtigt, ist gigantisch. Also so, wenn ich der mit so großen Heizkraftwerken gefühlt groß geworden ist durch die Arbeit in der Clubkultur,
Techno
ist es gar nicht so gigantisch. Also es ist toll, beeindruckend, monumental und sehr schön.
Lebanon Hanover hast du mitgebracht mit Alien.
Die höre ich wirklich viel. Also das Ding habe ich geschrieben. Hatte ich nicht auch da irgendwie geschrieben, Dark Wave, mag was schon immer. Ist irgendeine Musik, die kann ich mir auf dem Spinningrad hören oder auch kurz vorm Losgehen oder mag Dark Wave. Hat mich nie verlassen.
Sven Marquardt, Meister auf dem Spinning Wheel, ist heute hier zu Gast. Ich versuche mir das vorzustellen. Ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie du lebst und wie du so in den Tag hineingleitest. Du bist für mich so ein disziplinierter Bon Vivant. Also einerseits laissez-faire, irgendwie Seidenkimono, weiß ich nicht, teure, verchromte, tolle Kaffeemaschine. Dann stehst du morgens erstmal, guckst auf die Stadt. Um 9. Oder bist du da schon länger wach? Oder schläfst du da noch?
Ich wache früh auf, tatsächlich immer so um 7, aber dann kurz ein Instagram-Check, Telefon.
Was das ist das Erste, was du tust? Du greifst zu deinem Handy und checkst Instagram. Das ist nicht vorwurfsvoll gemeint.
Tatsächlich, wie lange mache ich jetzt Instagram? So 3 Jahre, glaube ich. Ich dachte, Instagram nehme ich als Plattform, um meine fotografischen Projekte vorzustellen.
Ja.
Und so ist es auch geworden. Und da...
Also das ist der, du schlägst die Augen auf, du wachst von selbst auf, es gibt keinen Klingelton oder so. Dann musst du erst die Vorhänge zur Seite ziehen oder hast du so elektrische Rollos?
Ich habe keine wieder noch.
Keine Vorhänge, voll keine Rollos.
Die verchromte Kaffeemaschine und so. Voll die von hinten rum, wie lebt
man? Nein, ich versuch das herauszufinden. So, bist du jemand, der frühstückt?
Auf jeden Fall, nach dem Spinning.
Wirklich, also wirklich regelmäßig Spinning?
Ja, eine halbe Stunde.
Nicht schlecht.
Also
guckst du da auf die Stadt auch oder guckst du da an die Glotze?
Nein, auf die Stadt.
Mit was auf den Ohren? Musik?
Manchmal Dark Wave. Manchmal mache ich dann nebenbei auch in der Zeit und nutze die Zeit für Duolingo.
Oh, was lernen wir denn?
Also, ich lerne immer noch. Ich glaube, ich war nie wirklich der Fremdsprachentyp. Ich kann es nicht sagen, wenn ich mir Hadi angucke.
Hadi ist anders. Wo ist Hadi? Wo kommt Hadi her?
Der kommt aus Oranienburg, auch aus dem Rand von Berlin. Aber der hat irgendwie mit Sprachen, der macht 4 Sprachen und alles auf der Grundsprache Englisch. Also Spanisch, Französisch, Arabisch. Total krass. Also, und ich holper mit meinem Ostenglisch da hinterher. Aber es ist schon besser geworden. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Aber ich mache jetzt seit ein paar Jahren auch irgendwie Duolingo und nehme dann die Morgen-Challenge in Englisch. und starte damit durch in den Tag.
Das heißt, da gibt es so ein paar Rituale, die mit deinem Tag, die deinen Tag so einläuten. Und gibt es die auch abends, wenn du nicht rausgehst, weil du nicht arbeiten musst, weil du nicht an die Tür gehst, weil du nicht zu irgendeinem Event gehst?
Wenn ich kein Event muss und nicht gehe.
Wie sind so Abende, die du gerne zu Hause verbringst? Jetzt liegt der Winter so ein bisschen hinter uns, jetzt kommt der Frühling und wir wollen alle wieder ein bisschen mehr raus. Aber so, wenn du zu Hause bleibst, was machst du? Lädst du Leute ein oder bist du froh, wenn du allein bist? Oh ja, da wird gleich genäht.
Aber das weißt du auch damals, also, scheiße, du hattest mich ja mal eingeladen, ja. Ich auch irgendwie.
Aber es ist ja was anderes, ob du als Besuch zu jemandem kommst oder ob du selbst Leute einlädst.
Nee, da bin ich doch der Einsiedler. Mhm.
Die meisten Menschen, die dich kennenlernen und noch nicht so viel über dich wissen, haben mit Sicherheit schon ein Bild von dir, wie du wohl bist, wie du wohl rüberkommst, ne? Also, und mit Sicherheit auch extrem viel Respekt, weil du bist schon eine Type, so oder so. Nun habe ich von dir dieses Zitat gefunden, ich war lange auf der Suche. Das war lange Zeit eine Suche nach meiner Rolle als Mann.
Ja, das ist schon ganz lange her.
Ja?
Glaub schon. Die habe ich natürlich, glaube ich, auch ein Stück weit darin gelernt, gefunden, indem ich in diesem Job an einer Clubtür irgendwo zu arbeiten. Also jetzt ist es ja so, dass Frauen auch mit in der Selektion an Türen seit Jahren arbeiten, dort mit involviert sind, in so einem Team auch ganz wichtig. Ne?
Ist das also gut das, zum das, Deeskalieren?
Also diese Geschichte mit der Diversität ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Aber wo man selbst, ich auch reinwachsen musste und total froh bin, mit neuen Kollegen zu stehen, die Anfang 20 sind. Und ich denke, auch krass, also da waren die ein Jahr alt, also als dann dieses Haus eröffnet wurde oder so. Und Sachen sich anzuhören und zu erfahren und über Sichtweisen und meine Rolle als Mann. Ja, ich glaube, das war so ein, aus meinem Buch in der Zeit, glaube ich, auch in diesen Ostberlin-Zeiten zwischen Karrierestift und Verantwortung, Familie, nein, all diese ganzen Sachen. Das hat sich ja auch nochmal entwickelt. Obwohl es ja gerade auch wieder so eine Zeit, dass das ja auch, wer die Macht hat und da in dieser Welt grunderneuert werden müsste.
Du meinst, dass du meinst dieses, Achtung, alle, die sich jetzt aufregen, weil das Wort so inflationiert ist, so über diese toxische Männlichkeit, die da, meinst du das, diese, ne? Dass,
genau.
Ja, dass viele Staaten von Männern gelenkt werden und die so eine fragwürdige Einstellung haben zu Fairness, zu Ethik.
Ja, da mein Weg so ganz anders war, gab es diese Begegnung mit toxischer Männlichkeit mit mir als Gegenpol schon. Also mit dem, eine Person, die sein Leben lang queer gelebt hat, sein Coming-out hatte oder auch andere Sachen keine Probleme hatte, zuzulassen an sich. Mhm. Ist das ja auch so ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Welten, die ich immer am spannendsten finde, bis heute. So wie mit der Hochkultur und Clubkultur oder diese Gegensätzlichkeiten. Aber ich habe jetzt eigentlich seit langem das Gefühl, nicht mehr darüber nachzudenken.
Ich glaube, auch das ist möglicherweise einer der Vorteile des Älterwerdens, aber vielleicht beziehe ich das zu sehr auf andere. Dieses sich als Frau, es ist, letztendlich ist es wichtig als Mensch, ne? Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber vielleicht musst du dich auch gar nicht mehr als Mann positionieren, du nickst jetzt, ne? Dieses, damit, ich weiß gar nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut.
Ja, wie geht es dir damit? Also wie empfindest du da das draußen drumherum?
Ich bin so ein bisschen erschüttert, weil ich das Gefühl habe, dass wir auf so eine Unversöhnlichkeit zusteuern, dass es zu wenig Menschen gibt, die begreifen, dass Feminismus bedeutet, Leute, seid einfach gut und begegnet euch auf Augenhöhe. Und dann könnt ihr euch immer noch als Menschen scheiße finden, aber die Verächtlichkeit, der Hass, die Brutalität, die Aggressivität, verbunden mit einer nach wie vor männlichen Überlegenheit, die natürlich auch was mit körperlicher Überlegenheit zu tun hat. Und so schnell lassen sich diese ganzen Strukturen einfach nicht ändern. Und es wird so deutlich, was da gerade passiert, eben auch. Ne? Du nickst jetzt die ganze Zeit. Also dich. aber das ist meine Perspektive als Frau drauf. Ich bin froh, dass ich nicht mehr junge Frau bin, die sich da irgendwie erstmal eine Position suchen muss oder so, sondern dass ich da mit einer gewissen Gelassenheit für mein eigenes Leben drauf schaue. Aber wenn ich an andere Frauen denke, wenn ich an Afghanistan denke, wenn ich an das denke, was überall auf der Welt passiert mit Frauen und Unterdrückung, dann explodiert mein Kopf. Du hast vorhin irgendwas gesagt, wo dein Kopf explodierte. Bei sowas explodiert mein Kopf. Schon komisch. Wir gehen jetzt hier aber raus mit einer heiteren Attitüde.
Was kommt denn jetzt?
Weiß ich nicht. Wir brauchen jetzt einen guten Ausstieg. Keinesfalls sowas Schweres. Hast du eine Idee?
Nee.
Nee, na toll.
Aber fandst du unser Gespräch, unsere Unterhaltung hat ja, fand ich, alle Seiten.
Absolut.
Von
so ist das Leben.
Wirklich auch privat.
Ja. Du hast dich sehr geöffnet. Vielen Dank dafür.
Auf dem Spinningrad. Bisschen, ja, nee, eigentlich sehr schön.
Trägst du Pyjamas?
Nee, Shirts.
Shirts und so.
Es kommt immer noch eine Frage an.
Ich weiß nicht, warum ich dieses Bild nicht loswerde von
mit
dir.
Dem vor Seidenbahn,
ich sehe so ein Panoramafenster im 11. Stock. Viel zu groß, so ist es wahrscheinlich gar nicht. Dann steht da dieses Spinningrad und dann kommst du da mit so einer Leinenhose und freiem Oberkörper und stellt sich da drauf und schwitzt erstmal eine halbe Stunde. Placebo hast du mitgebracht. 20 years.
Ja, zurückschauend auch so. Ich liebe Placebo schon auch so, so lange. Zudem auch von Idolen, queerer Rockstar. Da bei denen war ich tatsächlich auch mal im Konzert in Arena in Treptow. Toll. Es hat irgendwas so kraftvoll Melancholisches. Es ist irgendwie, was ich total mag. Deswegen, dieser Titel ist so on point. Er ist irgendwie toll. Ein tolles Video auch, wo alles irgendwie nach oben wegfliegt.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier, für dein Gespräch, für all die Geschichten. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn Sie Karten erwerben wollen, dann kann ich nur sagen, beeilt euch. Unter www.osterfestspiele.at. Das Ganze findet statt am 2. April um 22 Uhr in der Felsenreitschule. Und wer noch mehr über das Leben meines heutigen Gastes wissen will, der kann sich diese Autobiografie zulegen, die vor 14 Jahren erschienen ist, mit dem Titel Die Nacht ist Leben. Gemeinsam mit Jutka Strittmatter im Ullstein Verlag erschienen.
Ja. Ich glaube, es gab auch nochmal irgendeine Auflage. Bettina, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch nach so vielen Jahren. Ich hatte das ja noch ein bisschen unterboten. Dachte, das hat.
Du hast gedacht 10 Jahre, aber was soll's?
Ja.
Kommst toll. Du in 12 Jahren nochmal? Wir gucken jetzt mal in die Zukunft. Ja, oder?
Ja, wenn schön. Du das möchtest, dann schreib mir.
Los geht's.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.